In der heutigen Predigt soll es gehen um das Thema Gott dienen in Treue, Demut und Gnade. Gott dienen in Treue, Demut und Gnade. Wir sind ja letzten Sonntag wieder eingestiegen in die Apostelgeschichte nach einer längeren Pause. Und da hat uns der Karl die erste Hälfte von Apostelgeschichte 18 aufbereitet. Und da werden wir heute in diesem Kapitel die Fortsetzung machen und ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, worum es letzte Woche gegangen ist. Apostelgeschichte 18 beschreibt ja das Ende von der zweiten Missionsreise des Paulus und dann gleichzeitig den Beginn seiner dritten Missionsreise. Und was wir letzte Woche gesehen haben, ist, dass Paulus Athen verlässt und er kommt nach Korinth. Und dort trifft er Aquila und Priscilla und arbeitet mit ihnen gemeinsam als Zeltmacher. Wie immer lehrt er dort in den Synagogen und überzeugt dort Juden und Griechen. Und Paulus bezeugt den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das ist etwas, was wir im heutigen Text dann wieder sehen werden, wo jemand anderer bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Und was machen die Juden? Sie widerstreben dem Paulus. Das ist etwas, was ihnen eine Nummer zu hoch ist. Sie können das nicht annehmen, dass Jesus der Christus ist. Und Paulus, nachdem er immer wieder zu den Juden gegangen ist, kommt hier zum Punkt, wo das Fass zum Überlaufen kommt. Und er sagt, jetzt ist genug. Er schüttelt den Staub von sich und sagt, euer Blut komme über euch und von nun an gehe ich zu den Nationen. Ja? Das war quasi der Wendepunkt, wo der Paulus dann nicht mehr spezifisch als erstes zu den Juden gegangen ist, sondern wo er klar gemacht hat, meine Bestimmung ist jetzt zu den Nationen. Wir sehen, dass mehrere Leute zum Glauben kommen, die lassen sich dann auch taufen. Und der Herr selbst spricht dem Paulus dann in einer Nacht, in einer Erscheinung Mut zu. Er sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, nämlich Korinth. Paulus bleibt 1,5 Jahre in Korinth und lehrt dort das Wort Gottes. Die Juden können es natürlich nicht lassen, sie schwärzen Paulus an bei dem Statthalter Gallio, mit ihm auch den Sosthenes, das ist der Synagogenvorsteher. Und was macht der Gallio als verantwortlicher römischer Statthalter? Kümmert er sich an Schmoren drum? Ja. Ihn interessieren die Streitfragen der Juden nicht, auch nicht, als die Juden dann den Sosthenes wirklich vermöbeln. Das interessiert ihn alles nicht. Und da steigen wir heute ein in den Text mit Paulus. Aber der Text beschreibt eben nicht nur Paulus und seine Tätigkeit, sondern auch einige weitere andere mutige Christen, die für Gott unterwegs sind. Apostelgeschichte 18, ab Vers 18 bis Ende des Kapitels, Vers 28. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück, nämlich Aquila und Priscilla. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab und als er zu Caesarea gelandet war, ging er hinauf, nämlich nach Jerusalem, und begrüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochien. Und als er einige Zeit dort zugebracht hatte, reiste er ab und durchzog der Reihe nach die galatische Landschaft und Phrygien und befestigte alle Jünger. Das war quasi der Beginn der dritten Missionsreise. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Danke, lieber Vater im Himmel, für diesen Gottesdienst, für dein Wort, für alles, was wir schon hören haben dürfen. Danke, dass du mitten in unserer Mitte bist. Und wir wollen dir jetzt um deinen Segen bitten, für offene Herzen. Und dass du durch deinen guten Geist zu uns sprichst, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, soweit einmal der Text. Und ich habe drei Punkte heute, aufgeteilt nach den drei Personen, beziehungsweise die dritte Person war ja ein Pärchen, Aquila und Priscilla. Und der erste Punkt, da geht es um Paulus, nämlich beständig und stets unter der Führung Gottes, der Paulus. Beständig und stets unter der Führung Gottes. Was haben wir gelesen? Wir haben gelesen, Paulus nimmt Abschied von Korinth und mit ihm auch Aquila und Priscilla, die er getroffen hatte. Und wir lesen auch noch, dass er in Kenkrea sich das Haupt scheren lässt, er legt ein Gelübde ab und dann kommen sie gemeinsam nach Ephesus. Und in Ephesus lässt er Aquila und Priscilla zurück. Er selber geht in die Synagoge, er redet mit den Juden. Diese bitten ihn, dass er noch bleiben möchte. Offensichtlich war es sehr interessant, was er gesagt hat, weil Gottes Wort eben kein altes, verstaubtes Buch ist, sondern eben interessant ist zum Lesen. Aber er willigt nicht ein. Er willigt nicht ein. Er sagt, will's Gott, so werde ich wiederkommen. Und dann fährt er weg von Ephesus und er kommt nach Caesarea und geht dann nach Jerusalem und letzten Endes nach Antiochien, was der Ausgangspunkt seiner Missionsreisen war. Dort bleibt er dann einige Zeit und bricht dann wieder auf, besucht die galatische Landschaft und Phrygien und stärkt dort alle Jünger. Das war quasi dann der Beginn der dritten Missionsreise. Soweit mal der Text von dem Handeln und Wirken des Paulus unter der Führung Gottes. Und die Frage ist, was können wir für uns daraus mitnehmen? Und der erste Punkt, den ich mir da aufgeschrieben habe, ist, überlege, wie du Freunde auf den Glauben aufmerksam machen kannst. Überlege, wie du deine Freunde oder Familie, Bekannte auf den Glauben von Jesus Christus aufmerksam machen kannst. Wenn wir Paulus beobachten, dann sehen wir ja, er hat eigentlich immer wieder die gleiche Strategie gehabt. Die war ja recht einfach. Was hat er gemacht? Wenn er wohin gekommen ist, eine neue Stadt, er ist in die Synagoge gegangen. Die Synagoge war ein Ort, wo Juden den Gottesdienst gefeiert haben, wo sie sich ausgetauscht haben über das Wort. Das heißt, das war eigentlich ein aufgelegter Elfer, kann man sagen. Ja. Da hat er dann direkt einsteigen können. Da war keine große Brücke mehr zum Bauen, sondern er hat direkt über den Glauben sprechen können. Und dann haben wir gedacht, was bedeutet das für uns? Wo oder wie können wir den Glauben teilen? Wo gibt es für uns vielleicht Möglichkeiten, wo es sich leicht über den Glauben reden lässt? Auch so eine Möglichkeit haben wir gestern erlebt, beim Männerfrühstück, wo einzelne Geschwister, gestern in dem Fall der Paulus, ja, ist er genannt worden. Der Paul hat seine Lebensgeschichte erzählt, sein Zeugnis gegeben, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und nach eben in sein Leben getreten ist. Und auch, dass es keine Zufälle gibt, sondern wo Gottes Handschrift ganz deutlich in seinem Leben sichtbar geworden ist. Und das sind ideale Möglichkeiten, wo wir andere Menschen, in dem Fall jetzt Männer, einladen können, in eine gemütliche Atmosphäre beim Frühstück, beim Essen, ist sowieso besser, Gemeinschaft zu haben, da redet sich's auch leichter, wo wir die einladen können, wo Menschen dann einfach auch offen sind, für Gespräche zu erzählen, wo man sich mal Zeit nimmt, wo es nicht so hektisch ist. Ja? Also, wir brauchen solche Brückenveranstaltungen. Oder wir haben ja heute bei den Ankündigungen schon einiges gehört. Die Täuferbewegung und diese Ausstellung ist auch eine Möglichkeit, wo man Leute einladen kann und sagt, schau dir das mal an, was Leute wirklich bereit waren, für ihren Glauben aufs Spiel zu setzen, bis hin ja, zum Tod. Es gibt Frauenspaziergänge ja, seit einiger Zeit. Das denke ich, ich war jetzt zwar natürlich bei keinem dabei, ja. Aber ich denke auch, dass das eine gute Möglichkeit ist, andere Frauen einzuladen. Ihr seid Frauen, ihr seid da eh viel kommunikativer und da lässt sich es auch gut über gewisse Dinge dann reden und auch auf den Glauben überzuschwenken. Oder was gibt es noch? Mir fallen die gewisse Konzerte ein, ob das jetzt der EC-Chor ist, ja, da lässt sich es immer gut einladen, ja, wo Leute auch die Botschaft in gesungener Form hören oder KIFO-Veranstaltungen, KIFO-Konzerte und so weiter. Gibt es ganz viel. Das heißt, Brückenveranstaltungen und es gibt diese Dinge und die Frage ist aber, sind wir aktiv und laden wir Leute auch ein dazu? Ja. Gott möchte uns dazu verwenden als seine Botschafter. Wir müssen nicht in der Synagoge gehen, aber es gibt genug Veranstaltungen oder auch wie nächstes Wochenende diese Familienveranstaltung. Das ist natürlich in erster Linie, sage ich, für Menschen, die schon im Glauben unterwegs sind, wie man die Kinder auch im Glauben, denke ich, erziehen kann. Aber warum kann man da nicht auch andere Leute einladen, ja? Die interessiert sind, wie man Familie nach dem Vorbild Gottes leben kann. Das ist also das Erste. Wo lässt sich's gut über den Glauben reden? Es gibt diese Brückenveranstaltungen, nutzen wir sie ja, um Menschen auf Gott und auf den Glauben aufmerksam zu machen. Das Zweite, was ich mir da beim Paulus aufgeschrieben habe, ist, bleib nicht stehen, wo du bist im Leben, geh weiter. Ja? Bleib nicht stehen, wo du bist im Leben, geh weiter. Bei Paulus sehen wir ganz klar, bevor es zu gemütlich worden ist, ist er immer weitergegangen. Ja? Jetzt in der Synagoge, ich meine, man hat sich sicher geehrt gefühlt oder man hätte sich geehrt fühlen können. Ja, Paulus, bleib noch, erzähl uns mehr von Jesus. Ja. Oder damals, wie er bei der Lydia war und dort die Gastfreundschaft genossen hat, er und seine Weggefährten. Da war es sicher auch angenehm zu bleiben, ja, bei dieser reichen Dame, wo er gut versorgt worden ist, körperlich und so weiter. Mit gutem Essen sicher die Gastfreundschaft genießen hat dürfen. Aber das war nicht der Auftrag, für den Paulus bestimmt war. Paulus ist es nicht um Gemütlichkeit gegangen, sondern Paulus ist darum gegangen, einen Dienst für Gott zu tun und das Evangelium in die Welt zu tragen. Das sagt er auch in einem der Briefe, er sagt, ich bin ein Schuldner für das Evangelium. Ja, das war sein Auftrag, das Evangelium rauszutragen. Und es klingt zwar nett, diese Einladung, Paulus bleibt bei uns, aber Paulus sagt, nein, ich muss weiter. Ja, bevor es zu gemütlich wird, Paulus geht immer weiter. Das heißt, wir sehen bei Paulus, dass er nicht fremdbestimmt ist von anderen Menschen. Paulus lässt sich nicht fremdbestimmen. Und viel besser als Fremdbestimmung ist die Selbstbestimmung. Ja? Das heißt, wir sind nicht Spielball von anderen Menschen, sondern wir dürfen selber entscheiden. Aber es gibt einen anderen Weg über die Selbstbestimmung hinaus. Es ist nicht Fremdbestimmung, nicht Selbstbestimmung, sondern bei Paulus sehen wir die Gottesbestimmung. Ja? Gott war derjenige, der in seinem Leben die Marschroute vorgegeben hat und der immer ganz klar und deutlich immer wieder zu Paulus gesprochen hat, wie in dieser nächtlichen Erscheinung, wo er gesagt hat, fürchte dich nicht. Rede, ich werde bei dir sein und dann bleibt man 1,5 Jahre in Korinth, aber dann ist es wieder Zeit, weiterzugehen. Paulus bleibt nie stehen. Und so sollen auch wir nie stehen bleiben. Bleib nicht stehen, wo du bist im Leben, sondern geh weiter. Und die Frage für jeden Einzelnen von uns ist, wer bestimmt dein und mein Leben? Und das kommt da ganz klar zum Ausdruck bei Paulus. Er sagt dann, will's Gott, so werde ich wiederkommen. Ja? Da sagt er den Gläubigen zu Ephesus, will's Gott, also so Gott will. Und wir lesen dann auch später, er kommt noch einmal nach Ephesus, ja, auf seiner dritten Missionsreise. Aber das steht über dem Leben von Paulus, so Gott will. Immer wieder sehen wir das bei ihm. Das ist gelebtes Vertrauen auf Gottes Führung. Paulus hält nicht fest an einem Ort oder an einer Situation oder an einem Status, sondern Paulus ist immer bereit, weiterzugehen, sich klar von Gott führen zu lassen. Er ordnet sein Leben Gott unter, indem er permanent seinen Willen sucht und dann auch tut, was der Herr will. Und wir sehen bei Paulus, dass auch Gebet eine ganz große Rolle spielt in seinem Leben. Mir fällt dazu ein, Jakobus Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Da schreibt der Jakobus: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Und dieser Satz sollte ja über unserem Leben stehen. So der Herr will, so Gott will. Beständigkeit unter Gottes Führung bedeutet immer wieder neu, Gott zu vertrauen, loszulassen und aufzubrechen. Ja, raus aus der Komfortzone. Ich weiß, wir sind alle gerne in der Komfortzone, aber dazu sind wir nicht da, sondern wir müssen immer wieder raus aus der Komfortzone. Und das bewirkt dann auch Wachstum, weil wachsen können wir nur, wenn wir rausgehen aus unserer beliebten Komfortzone und den Schritt in neues Land reinwagen, wo Gott uns den nächsten Schritt führen möchte. Das ist das, wie Wachstum passiert. Und dann schenkt Gott Wachstum und dann können wir auch zurückschauen und dann dankbar sein für das, was Gott in unserem Leben und durch uns und durch andere Geschwister in unserem Leben bewirkt hat. Also, beständig und stets unter Gottes Führung. Das sehen wir bei Paulus. Aber Paulus ist nicht der Einzige, um den es geht in diesem Text in Apostelgeschichte 18, sondern wir lesen auch von einem Juden namens Apollos, der nach Ephesus kommt. Begabt und stets offen für Gottes Korrektur. Das war Apollos. Begabt und stets offen für Gottes Korrektur. Wer war dieser Apollos? Er wird sehr stark beschrieben in diesem Text. Er ist jemand, der sprachgewandt war. Das heißt, er hat gut reden können. Ja? Der war rhetorisch mega gut drauf, würde man sagen. Er war aber nicht nur rhetorisch gut, sondern er war gelehrt in der Schrift. Das heißt, inhaltlich hat er sich da spitzenmäßig ausgekannt. Aber nicht nur im Alten Testament, sondern er war auch unterwiesen im Weg des Herrn. Das heißt, er hat von Jesus Bescheid gewusst und von der Lehre Jesus. Ja? Er hat sich da gut ausgekannt. Aber das war noch nicht alles. Er war brennend im Geist. Das heißt, von dem, was er weitergeben hat, er war überzeugt, er war begeistert. Er hat alles mit einer Inbrunst und mit einer Begeisterung weitergegeben. Ja? Diese Glaubensthemen, die haben ihm richtig Freude bereitet, dass er so gern darüber geredet hat und die Botschaft von Jesus weitergegeben hat. Und so redete er und er lehrte richtig von Jesus. Ja? Das heißt, er hat die Dinge nicht nur aufgenommen und war ein gescheiter Professor und hat dann alles für sich behalten, ja, sondern er war brennend im Geist und war bereit, diese gute Botschaft auch auszusehen und weiterzugeben. Das war das alles, was den Apollos ausgezeichnet hat. Aber, jetzt kommt das große Aber. Jetzt haben wir jemanden, der so stark für den Glauben auftritt, der sich auch im Weg des Herrn auskennt, von Jesus Bescheid weiß, er kennt sich im Alten Testament gut aus, also in den alten Schriften. Aber er wusste nur von der Taufe des Johannes. Was heißt das? Das heißt, dass sein Glaubensstand oder seine Erkenntnis nicht vollständig war. Sie war mangelhaft. und das sage ich jetzt bewusst, mangelhaft. Da war nicht, dass es komplett schlecht war, aber es war noch nicht dort, wo es sein hätte können oder sollen. Die Grundvoraussetzungen haben zwar gepasst, er war brennend im Geist, er lehrte richtig, aber er benötigte noch, ich sage es einmal, so ein gewisses Update. Ja? Vielleicht so wie bei Windows 10, ich kriege jetzt immer Nachrichten, ich muss von Windows 10 auf Windows 11 umstellen, ja, so ein Update durchführen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ein bisschen Zeit habe ich noch, oder Ingo? Ja. Ja. Nicht mal lang. Also ein Update oder man sollte sagen, ein Upgrade. Ja. Ja. Update, also nicht nur zeitlich, sondern Upgrade. Also eine neue Stufe, er braucht eine neue Stufe. Die Taufe des Johannes, des Täufers, war gut. Es war die Taufe der Buße. Aber es hat später mit Entstehung der Gemeinde noch was anderes gegeben. Apostelgeschichte 2 und dann die folgenden Kapitel lesen wir von einer Glaubenstaufe. Ja. Da, wo der Heilige Geist ins Spiel kommt. Und die Taufe bedeutet ja nichts anderes. Begraben mit Jesus in den Tod und mit Jesus auferstanden und in Neuheit des Lebens wandeln. Das fehlte dem Apollos noch. Und wir sehen dann später noch, dass er dieses Update bekommt, ja, weil er bereit ist, eben dazu zu lernen. Das heißt, er wächst im Glauben, er lässt sich korrigieren, nämlich durch Aquila und Priscilla, wie wir dann im dritten Punkt dann auch gleich sehen werden. Und nach dieser Korrektur tritt er weiter mutig auf, er predigt frei und offen in der Synagoge der Juden. Ja, was können wir daraus wieder für uns lernen? Der erste Punkt von drei, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, nutze deine Begabungen für Gott. Nutze deine Begabungen für Gott. Der Apollos war Lehrer und Verkündiger, der das Wort klipp und klar verkündet hat. Worin liegt deine Begabung? Worin liegt meine, worin liegt unsere Begabung? Kennst du deine Begabung? Wo lässt du dich aktuell von Gott gebrauchen? Wo dienst du ihm? Und dritte Frage, wie lässt du dich aktuell weiter für den Dienst, den du machst, zurüsten? Welche Kurse, welche Schulungen nimmst du in Anspruch? Welche Seminare besuchst du? Ich finde das spitze, dass der Helmut heute auch da nicht nur eine, sondern eigentlich mehrere Möglichkeiten aufgezeigt hat. Die Täuferbewegung ist ja auch eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen und wieder was zu lernen. Aber auch, wie man Predigt vorbereitet. Ja. Was bedeutet Hermeneutik, ja, Homiletik, alles so Fremdwörter. Ja. Bibelauslegung, Predigtlehre. Ja. Was können wir lernen? Wir bräuchten unbedingt mehr Verkündiger da herum. Ja. Vielleicht ist es dran, dass du dich da zurüsten lässt. Ja, um Gottes Wort auszulegen. Du musst nicht mit einer Predigt anfangen, aber du kannst im kleinen Rahmen, in einer Bibelstunde, mit einer Andacht anfangen. Vielleicht ist heute der Startschuss, dass du einen Impuls kriegst und sagst, okay, boah, das taugt mir, möchte ich machen. Lass dich ausrüsten, lass dich zurüsten. Aber es geht nicht nur um Predigt, Dienste und Andachtsvorbereitung, es geht auch um andere Dienste, praktische Dienste. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber frag mich einfach, wo lässt du dich aktuell für Gott gebrauchen, für welchen Dienst und wo kannst oder möchtest du dich weiter zurüsten lassen? Also nutze deine Begabungen für Gott. Zweitens, sei stets offen und bereit für Korrektur. Was wir anhand von Apollos sehen, ist, dass Begabung nicht vor Mangelhaftigkeit und Irrtum schützt. Begabung ist das eine, aber wir müssen auch in Begabungen hineinwachsen und diese ausleben und bereit sein, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen. Obwohl der Apollos Wort gewaltig war, brauchte er Unterstützung. Das bedeutet auch für uns, dass niemand die gesamte Wahrheit gepachtet hat. Ja? Das ist aber auch gut so, weil das haltet uns demütig. Wir brauchen einander und wir brauchen die Ergänzung und wir müssen uns auch untereinander korrigieren und korrigieren lassen. Und das haltet uns eben demütig und hoffentlich lernbereit. Also, wir sollen stets bereit sein, dazu zu lernen und uns auch korrigieren zu lassen. Das sehen wir bei Apollos. Und sei bereit, dich von Gott anzünden zu lassen. Das meine ich jetzt geistlich. Ja. Ich meine, es ist fast makaber, weil ich weiß, wir haben die Täuferbewegung, die Ausstellung, und ich weiß, dass Menschen damals wirklich auch für ihren Glauben wortwörtlich verbrannt worden sind. Ja. Aber da geht es ums Geistliche anzünden lassen. Gott möchte nicht, dass wir Christen rauchen, hat einmal jemand gesagt, sondern wir sollen brennen für ihn, geistlich brennen für ihn. Ja. Brennen wir im Geist für Jesus oder sind wir eher ausgebrannt, wie wenn man am 1. Januar des Jahres durch die Straßen marschiert, wo man überall diese ausgebrannten Silvesterraketen sieht. Ja. Hoffentlich ist das kein Bild für uns. Wir sollen keine ausgebrannte Silvesterrakete sein, sondern ja, eine Kerze, die lang für Jesus brennt, dass wir ein Licht sind für die Menschen um uns herum. Sei bereit, dich von Gott anzünden zu lassen und gebrauchen zu lassen. Und der Punkt 3, da geht es um begleitend in Klarheit und stets in Liebe. Begleitend in Klarheit und stets in Liebe. Und wer ist das? Wer sind das? Das sind Aquila und Priscilla. Ein Ehepaar, was als Team auftritt. Sie hören von Apollos. Auf der einen Seite waren sie sicher begeistert, auf der anderen Seite nehmen sie ihn zu sich, weil sie denken, aha, der Mensch ist begabt, aber es fehlt ihm noch ein bisschen was. Ja? Und das denken sie nicht hochmütig, aber sie nehmen ihn beiseite in Demut und in Liebe, und dann steht, sie legen ihm den Weg, nämlich den Weg des Glaubens, genauer aus. Das heißt, sie beginnen den Fehler, den Apollos öffentlich bloßzustellen und sagen, boah, das ist alles gut und recht, aber weißt was? Nein, das machen sie nicht. Sie stellen ihn nicht öffentlich bloß, sondern sie geben ihm eine liebevolle, brüderliche Korrektur im privaten Rahmen. Und Apollos zeigt Demut, sich korrigieren zu lassen, wie ich schon gesagt habe. Später dann, als Apollos nach Achaia reisen will, ermuntern ihn die Geschwister und geben ihm einen Begleitbrief mit an die anderen Geschwister, die antreffen wird, dass sie ihn aufnehmen sollen. Mit dem Ergebnis, dass er dort dann zu einem kraftvollen Zeugnis Christi wird. Aber nicht durch eigene Brillanz, sondern, wie der Text betont, durch die Gnade. Und unser ganzes Leben, unterwegs sein mit Gott, ist Gnade. Unsere Errettung ist Gnade, aber die Gnade hört da nicht auf. Auch unser Wandel mit Jesus geschieht in und durch Gottes Gnade. Und durch diese Gnade kann er dann für Jesus ein tolles Zeugnis sein. Er widerlegt die Juden kräftig und bekennt öffentlich, wie wir es heute schon bei Paulus gesehen haben, dass Jesus der Christus ist. Wir reden oft über Jesus, ja, aber Jesus ist, sage ich jetzt mal, nur ein Name. Ich habe immer die Fußballalben gesammelt früher, und besonders bei den spanischen Mannschaften hat es immer einen Jesus drinnen gegeben, oder bei Kolumbien oder ich weiß nicht, einen Jesus, ja. Jesus Navas. Und, ja. Natürlich, wir wissen, Jesus, der Herr, ist Rettung. Ja. Also auf der einen Seite haben wir Jesus und dann haben wir Christus. Christus, der Gesalbte, der Messias. Das ist eine Funktion, ein Titel, aber mehr noch eine Berufung, eine prophetische Erfüllung. Aber Christus allein ist auch zu wenig, weil es gibt viele Christusse in der Welt, ja, die sich als Christus ausgeben. Aber es gibt nur einen Jesus Christus. Jesus, der Herr ist Rettung, der der Gesalbte ist. Wir brauchen den Glauben an Jesus Christus. Die zwei gehören zusammen. Und das bekennt der Apollos öffentlich. Er widerlegt die Juden und bekennt öffentlich, dass Jesus der Christus ist. Deshalb müssen wir auch kritisch hinterfragen, wenn Menschen auf der einen Seite vielleicht nur von einem Jesus reden oder nur von Christus, müssen wir fragen, meinst du wirklich den Jesus Christus, den das Wort Gottes bezeugt? Oder redest du von einem anderen Christus? von einem göttlichen Prinzip oder was auch immer. Für uns, was nehmen wir wieder mit? Wachstum geschieht in Gemeinschaft durch liebevolle Beziehung und Belehrung, wie wir das anhand von Aquila und Priscilla sehen. Ich war vor circa 25 Jahren auf einer Freizeit bei Neues Leben in Deutschland. Da war ich ziemlich entmutigt durch eine Situation, nicht in der Gemeinde, sondern es war davor. Und ja, waren einige Missstände, sage ich jetzt einmal so, ein paar Themen, was mich sehr entmutigt haben. Und ich habe dort das mit dem Bibellehrer dort teilen dürfen, seelsorgerlich. Und der hat es verstanden, mich in der Situation auf der einen Seite ein bisschen zu korrigieren, aber auch zu ermuntern und zu ermutigen. Ja? Und es war aber für mich eine Korrektur im Glauben, weil es kommt nicht auf mich an, sondern dass ich mein Glauben auf Gott setze. Und ich weiß nicht mehr genau, was er mir genau gesagt hat, aber ich weiß den Vers, den er mir mitgegeben hat. Das war 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, der Verzagtheit, wie es damals war, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Hat mich sehr ermutigt. Und egal, was um mich rundherum passiert, ich darf mein Glauben nicht an dem festmachen, was rund um mich herum passiert, die Umstände oder auch nicht, was andere richtig oder falsch machen, sondern mein Glaube ist eine persönliche Sache und ich soll mich immer am Herrn ausrichten, ja? Und nicht verzagt sein. Und das ist ja das, interessanterweise, was ja Gott dem Paulus mitgegeben hat. Ja? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der Paulus hat sicher auch manchmal die Hosen gestrichen voll gehabt. Deshalb sagt Gott nicht umsonst, fürchte dich nicht. Oder was sagt er dem Josua in Kapitel 1, Josua 1, Vers 7, 8? Fürchte dich nicht. Wie oft sagt er das? Sagt er Anna Maria, fürchte dich nicht. Und er sagt zu uns, fürchte dich nicht. Wir brauchen uns nicht fürchten. Weil wir sind auf der Siegerseite, auf der Seite des Stärksten. Und das haben wir heute auch schon gehört, mit ihm können wir Mauern überspringen und alles Mögliche tun. Also Wachstum geschieht in Gemeinschaft durch liebevolle Beziehung und Belehrung. Und wir brauchen Menschen, die uns korrigieren dürfen, aber wir sollen auch andere Menschen in Liebe weiterführen. Das heißt, das geht ja immer in beide Richtungen. Auf der einen Seite brauche ich etwas, aber ich soll es ja dann auch weitergeben. Ja? Ich brauche Korrektur, aber ich soll auch andere Korrektur geben. Ja? Ich brauche selber Liebe, Wertschätzung, aber die darf ich auch und soll ja auch anderen weitergeben. Ja, es ist ein Geben und ein Nehmen. Gestern haben wir gehört, wer es denn ja gern mag, Eisen schärft Eisen, wie das Angesicht eines Mannes das seines Nächsten. Ja, wir brauchen uns gegenseitig. Gilt da nicht nur für die Männer, sondern natürlich genauso für die Frauen. Ja, und in einer partnerschaftlichen Beziehung und Ehe braucht man das genauso. Und Gott gebraucht nicht die Perfektion, sondern Hingabe und Lernbereitschaft. Also begleitend in Klarheit und stets in Liebe, Aquila und Priscilla. Fassen wir kurz zusammen, was wir heute gesehen haben. Anhand von Paulus haben wir gesehen, Gott sucht und fördert Beständigkeit im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Anhand von Apollos haben wir gesehen, Gott schenkt Begabungen und segnet Lernbereitschaft. Und anhand von Aquila und Priscilla, Gott schenkt Mentoren und gebraucht dienendes Begleiten. Und das passiert meist im Hintergrund, aber es ist sehr entscheidend für Wachstum. Wachstum passiert nicht auf einer Bühne, sondern meistens im stillen Kämmerchen. Ja? Wenn man da reinschaut, wenn man gemeinsam betet, so geschieht Wachstum. Und wenn man sich austauscht und Gemeinschaft hat. Das Fazit für uns heute, Gott baut seine Gemeinde nicht durch Stars und Einzelkämpfer, sondern durch Menschen, die erstens beständig und lauter vor ihm und für ihn leben, zweitens sich von ihm begaben und korrekturbereit gebrauchen lassen und drittens bereit sind, auch andere zu begleiten und zu fördern. Und die Frage an jeden von uns: Wo siehst du dich? Wo möchtest du dich einordnen? Ich lade jeden von uns ein, klare Sache mit Jesus zu machen und sich von ihm ganz neu wieder gebrauchen zu lassen. Amen.